Und zwar möchte ich Herrn Dieter Volz bitten, ans Rednerpult zu treten. Er wird über das Ergebnis einer klinischen Phase 1-Studie berichten, welche die Rolle von Alpha-Synuclein als Driver der neuronalen Dysfunktion des Morbus Parkinson beschreibt. Herr Volz ist ein ausgesprochener Spezialist auf Morbus Parkinson. Darf ich Sie bitten?
Herr Professor Schwarzmeier, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebes Publikum. Es ist mir eine große Ehre, gerade in diesen heiligen Hallen sprechen zu dürfen. Ich habe hier die schönsten Stunden meines Lebens verbracht. Mein Chef und meine mich ausbildende Oberärztin, immer wenn ich Fragen hatte, gemeint haben, dann gehen Sie es nachlesen. Und nachlesen hieß unten im großen Lesesaal die Zeitungen ausheben und nachlesen und das Wichtigste zu kopieren, ein Schilling pro Stück und eine kleine Literatursammlung anzulegen. Also für alle zu Hause an den Bildschirmen und alle der jüngeren Generation, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mühsam das gewesen ist und wie einfach es heute ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich erst spät dazugekommen bin, wissenschaftliche Arbeiten zu produzieren, abgesehen davon, dass mich immer die klinische Medizin mehr interessiert hat als die Labormedizin. Und so kam es, dass eine klinische Arbeit in Lancet Neurology publiziert wurde. Wir haben im Jahre 2010-11 begonnen, ein Studienzentrum aufzubauen für klinische Studien, insbesondere der Phase 1, Phase 2 und 3 Studien haben wir seit den 80er Jahren schon gemacht. Das in einem privaten Setting an der Privatklinik Konfraternität in Wien, was etwas ungewöhnlich war. Und das kam auch daher, dass wir eine gute Kollaboration hatten mit der Firma Afiris schon im Bereich von Alzheimer-Impfungen, wo wir ein Sicherheits-Backup-Konzept geliefert hatten, nicht selber in der Studie involviert gewesen sind. Diese gute Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass Afiris dann an uns herangetreten ist und gemeint hat, wollt ihr nicht eine Phase 1-Studie bei Parkinson-Patienten machen durch den Schwerpunkt unserer Praxis. Mit Parkinson hatten wir Zugang zu den entsprechenden Patienten und die Unikliniken haben großen Abstand gehalten zu diesem Thema. Es hat sich niemand gefunden, der erstmals auf der Welt eine aktive Immunisierung bei Parkinson-Patienten durchführen wollte, aus Angst vor Nebenwirkungen oder sonstigen Obstacles. Das hat auch dazu geführt, dass ich 2 Jahre lang den 8. Bezirk mehr oder weniger nicht verlassen habe, weil man natürlich immer gewähr sein musste, dass irgendetwas schief gehen könnte. In 12 Minuten werden Sie wissen, dass nichts schief gegangen ist, zum Glück. James Parkinson hat 1817, also vor 204 Jahren schon gemeint, dass es in absehbarer Zeit eine gute Therapie geben wird, diese von ihm erstmals als Zusammenfassung beschriebene Erkrankung zu behandeln, vielleicht sogar zu heilen. Haha, kann man nur sagen, weit gefehlt, 204 Jahre später sind wir weit davon entfernt, eine Therapie anbieten zu können. Es ist ein bisschen kompliziert, diese Therapie des Parkinson, und es ist ein Molekül in den Mittelpunkt gerückt, das Alpha-Synuclein heißt. Wir alle haben in der Ausbildung gelernt, irgendwann einmal, dass Parkinson irgendwas mit Dopaminmangel zu tun hat oder von einer Dysbalance zwischen Dopamin und Glutamat oder Dopamin und Acetylcholin die Rede gewesen ist und dass das die Symptomatologie erklärt. Mittlerweile sind wir halt ein paar Stufen tiefer in den molekularen Bereich abgestiegen und wissen, dass es eben dieses kurze Peptid gibt, das Alpha-Synuclein genannt wird. Und das Syn bezieht sich auf Synapse und das Nukleus auf Nukleus. Es ist also ein Regulationsprotein für die synaptische Freisetzung von Dopamin. Also der Dopaminmangel ist schon da, aber es geht eben auch um die Freisetzung. Und das erklärt wahrscheinlich auch, dass der alleinige Dopaminersatz oder Vorstufe Dopa in der Therapie nicht alle Symptome gut behandeln kann. Es gibt eine Reihe von Zugängen derzeit, die für eine Heilung oder das Stoppen des Morbus Parkinson vielleicht Zugänge wären. Es ist das Calcium, es ist das Eisen, es ist das Insulin, gibt immer wieder auch Sensationsmeldungen in den Laienmedien, dass irgendwelche Produkte auch bei Morbus Parkinson jetzt den großen Fortschritt bringen. Am nächsten Tag stehen die Patienten bei mir und sagen, sie wollen jetzt das Diabetesmittel haben, weil das heilt ja von Parkinson. Das ist natürlich Unfug. Es gibt in der Zelle einige Funktionsmöglichkeiten und ich möchte mich jetzt auf diesen Punkt hier konzentrieren, die Synuklein-Proteostase und hier auf die Immuntherapie. Es gibt natürlich eine aktive und eine passive Immuntherapie. Die Aphytop-basierende Immuntherapie ist eine aktive, die einzige bislang aktive Impfung. Es gibt drei andere Ansätze für eine passive Immunisierung bei Morbus Parkinson. Sie sind alle in Phase 2 stecken geblieben und werden anscheinend nicht weiterentwickelt. Ich nehme es vorweg, wir sind in Phase 1 stecken geblieben, aber nicht, weil wir keine Wirkung oder keine positiven Effekte zeigen konnten, sondern weil Covid ziemlich viel Geld in eine andere Richtung abgezweigt hat und die Finanzierung von Phase 2 bislang nicht gelungen ist. Aphytop ist eine Technologie, mit der eine immunisierende Substanz hergestellt wird. Und auf diese Details möchte ich nicht weiter eingehen. Ich bin klinischer Mediziner und kann Ihnen die Biochemie dieser Dinge nicht wirklich erklären. Es gab eine Reihe von Voruntersuchungen in den Zellkulturen und auch mit Tierversuchen, die eben gezeigt haben, dass diese Technologie gut funktioniert, dass man hier eine Immunisierung durchführen kann. Und es war dann nur ein logischer Schritt, das eben auch am Menschen mit einer umschriebenen Gruppe von Parkinson-Patienten zu versuchen. Man tauscht eben ein Protein hier aus und das ist hier in Gelb gehalten und injiziert dann dieses Aphytop dem Patienten in diversen Dosierungen. Zu den Dosierungen komme ich gleich. Wir haben eine klinische Studie durchgeführt, wie gesagt, Phase 1, das erste Mal am Menschen, das erste Mal weltweit und die einzige aktive Immunisierung gegen Parkinson. Unterstützt wurde das Ganze von der Michael J. Fox Foundation, die ein wichtiger Faktor dabei gewesen ist, überhaupt die Finanzierung aufstellen zu können. Man muss dort einen Peer-Review-Prozess durchlaufen, um an dieses Geld heranzukommen. Es musste also viel Vorarbeit geleistet werden und eben auch bewiesen werden, dass hier Sinn darinnen steckt. Der Studienname ist PD0 oder die Substanz, die verabreicht wurde, ist PD01A und der Studienname ist abgekürzt mit AF008. Da gibt es eine ganze Serie. Wir haben später mit einem weiteren Impfstoff in der AF011-Studie zusammen mit der Universitätsklinik Innsbruck Professor Pöwe und mit zwei Zentren in Frankreich eine weitere Studie mit eben einem anderen PD03A durchgeführt, die jetzt gerade Movement Disorders publiziert wird. Was haben wir gemacht? Wir haben 24 Patienten genommen, nicht älter als 65 und älter als 45. Also wir haben die Klientel etwas eingeschränkt, damit wir halbwegs vergleichbare Fälle haben. Es musste ein Morbus Parkinson vorliegen. Das heißt, wir konnten nicht Verdachtsfälle nehmen, sondern schon nachgewiesene Parkinson-Patienten. Das ist ein bisschen auch der Hinkefuß bei der ganzen Geschichte. Natürlich wäre eine Impfung sinnvoller, bevor das Motorsyndrom ausbricht, aber wir haben keine guten Biomarker und können daher heute noch nicht beweisen, dass jemand Parkinson hat, wenn er nicht motorische Symptome hat. Wir haben Kernspintomographien gemacht, wir haben TAT-SPECTs gemacht, um eben eine hohe Wahrscheinlichkeit an Diagnosesicherheit zu gewinnen, aber doch waren die Patienten bis zu 2 bis 3 Jahre bereits erkrankt. Sie wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt mit 15 Mikrogramm und mit 75 Mikrogramm im Abstand von 4 Wochen 4-mal geimpft. Wir haben dazu eine offene Gruppe gehabt, 8 Patientinnen und Patienten, die nicht geimpft worden sind, die auch sonst keine Manipulation hatten, die aber genau dieselben Untersuchungen durchlaufen haben als offene Kontrollgruppe. Die Patienten waren verblindet gegenüber der Dosis, den 15 und den 75 Mikrogramm. Ich war offiziell nicht verblindet, habe mich aber verblindet, um hier möglichst wenig Bias in die Untersuchungen hineinzubringen. Das heißt, mir wurde die fertige Injektion in die Hand gedrückt, ohne Beschriftung, sodass ich das bis Abschluss der Studie nicht wusste, wer welche Dosis gekriegt hat. Im ersten Studienabschnitt AF008 wurden also 4 Impfungen verabreicht und 52 Wochen nachbeobachtet. Wir haben dann später eine Follow-up-Studie gemacht, ohne Intervention mit 39 Wochen und uns dann entschlossen, eine Boost-Injektion zu geben, weil wir gesehen haben, dass im Laufe dieser Follow-up-Studie die Immunreaktionen zurückgegangen sind. Für die Boost-Reaktion haben wir dann 2 Dosen gewählt, nämlich die 15-Mikrogramm-Gruppe mit 15 Mikrogramm weitergeimpft, respektive mit 75 Mikrogramm, dasselbe auch für die 75 Mikrogramm Gruppe. Die hatten eine Boost-Injektion. Und noch einmal ein halbes Jahr später gab es noch eine Boost-Reaktion, alle mit 75 Mikrogramm, noch einmal 52 Wochen nachuntersucht. Also im Endeffekt hat sich ein sehr kompliziertes Schema herausgestellt und eine sehr lange Studiendauer und die Ergebnisse darf ich Ihnen präsentieren. Es schaut also so aus, wir haben 32 Patienten, 24 plus 8 eingeschlossen. Die 8 haben eben die Kriterien erfüllt, wollten aber nicht geimpft werden oder wir haben sie auch nicht geimpft. Zum Beispiel waren 3 Hashimoto-Patientinnen dabei, das war ein Ausschlussgrund wegen der Szintigraphie. 24 sind also in die Studie aufgenommen worden, 12 zugeteilt und sie haben auch 12 abgeschlossen. Das ist der lustige Punkt hier. Die Studie wurde inhaltlich nicht angegriffen und die Daten waren durchaus respektiert. Es gab aber einen bekannten Kollegen aus dem süddeutschen Raum einer großen Klinik, der gemeint hat, er kann dieser Studie nichts abgewinnen. Er hat noch nie in seinem Leben erlebt, dass 100% nach einem Jahr noch dabei waren. Bei uns waren sie nicht nur nach einem Jahr noch 100% dabei. Es sind in der einen Gruppe dann 2 ausgefallen. Einer hat sich eben dann selbst aus der Studie entfernt. Er ist ins Ausland übersiedelt und ein zweiter wollte nicht mehr weitermachen, weil er einfach die sehr häufigen Kontrollen nicht machen wollte. Sind also in dieser Gruppe dann 10 geblieben, in der anderen sind es weiter 12 geblieben und wir haben die dann randomisiert, wieder 6664. Für diese Auffrischungsimpfung und dann gab es eben noch einmal eine Auffrischungsimpfung später und es haben dann von den ursprünglich 12 Patienten 10 in der einen Gruppe und von den 12 Patienten in der anderen 11 Patienten nach 4 Jahren die Studie beendet und 27 dieser ursprünglich 32 Patienten sehe ich immer noch regelmäßig. Was ist die Frage an eine Phase-1-Studie? Die Frage an eine Phase-1-Studie muss natürlich als erstes sein, ist es sicher genug, um eine Phase-2- und 3-Studie überhaupt ins Auge zu fassen? Und die Frage ist nicht primär, ist es wirksam, aber natürlich ist das, was uns alle interessiert. Wir haben also Lokalreaktionen bei allen Patienten, die geimpft wurden, sind gesehen, bis auf einen. Einer hatte wirklich überhaupt keine Lokalreaktion, aber erstaunlicherweise trotzdem auch eine Impfreaktion, also er hat Antikörper gebildet. Wir hatten keine systemischen Reaktionen, die lokalen Reaktionen an der Impfstelle waren zum Teil sehr dramatisch, bis zu 12 cm große Schwellungen, die rot gewesen sind, gehitzt haben, aber nach 2 Tagen vollkommen ohne Residuen abgeklungen sind. Wir hatten keine schweren Nebenwirkungen, wir hatten keine Ausfälle durch die Studie. Man kann also sagen, diese primäre Impfung und die zwei Boost-Impfungen waren sicher. Was sind die Ergebnisse in den immunologischen Parametern? Sie haben hier noch einmal in den verschiedenen Farben die 15, 15, Sie erinnern sich, wir haben am Anfang die Gruppe gehabt, 15 Mikrogramm und 75 Mikrogramm und dann 15 und 75 und 15 und 75 bei den beiden Gruppen dazugegeben. Hier war nicht ein allzu großer Unterschied und in beiden Fällen ist über die 2 Jahre der Nachbeobachtungszeit die Immunreaktion, die Antikörper-Titer wieder heruntergegangen. Nach der Boost-Injektion sind die massiv angestiegen und ich darf Sie darauf hinweisen, dass das eine logarithmische Skala ist. Also wir haben hier die 64, hier haben wir schon die 4000 und da haben wir die 16.000, sonst wäre es auf ein Bild nicht draufgegangen. Also wir haben eine enorme Boost-Reaktion hier gehabt. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Kurven anschaut, und ich möchte es noch ein bisschen mehr zerlegen, schaut zwar sehr busy aus, aber man sieht gleich, worum es geht. Wir haben hier als oberste Linie, also beste Reaktion, die Gruppe mit 15 primär behandelt und 75 Mikrogramm Boost-Reaktion. Sie erinnern sich, die zweite Boost-Impfung war dann für alle Patienten mit 75 Milligramm. Und die geringste haben wir für 75 und 15. Also es scheint sich herauszustellen, dass eine niedrige erste Immunisierung und eine hohe zweite Immunisierung hier die besten Ergebnisse bringt. Diese zwar nur geringen Fallzahlen, aber das ist konsistent über alle 6 respektive 4 Patienten gleich geblieben. Die haben alle dieselbe Reaktion gezeigt. Man konnte die Antikörper auch in der Histologie gut nachweisen und wir haben die Patienten, die wirklich sehr compliant gewesen sind und gut bei der Stange geblieben sind, 4-mal lumbal punktiert und Liquor gewonnen und auch untersucht. Und auch hier war die Konzentration der Antikörper im Liquor sehr hoch und ist im Wert vergleichbar der Liquor mit dem Serum etwa entsprechend. Noch einmal, in der Phase 1 geht es im Prinzip nicht darum herauszufinden, ob hier eine Wirksamkeit besteht. Auf der anderen Seite, wie soll man eine Phase 2-Studie planen, überhaupt wenn man 2 Impfstoffe, ich habe Ihnen erzählt, es gab die AF011-Studie mit einem anderen Impfstoff, welchen sollte man jetzt in Phase 2 weiterentwickeln? Beide ist nicht möglich. Wir haben also uns doch angeschaut, auch wenn das nicht der primäre Endpunkt gewesen ist, was tut sich 220 Wochen nach Beginn der Injektionen auf der Seite der UPDS, der Unified Parkinson's Disease Rating Scale, Phase 3 oder Teil 3 ist derjenige, wo die motorischen Zeichen abgefragt werden in einer sehr langen, komplizierten Untersuchungsliste. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man die Unterschiede wiederum hier die Gruppe mit 1575, die durchgezogene blaue, und die Besserung ist unter der Nulllinie. Also nicht eine Verschlechterung in diesem Fall, sondern je weiter unten, desto besser, weil je höher das Score in der UPDRS ist, desto schlechter ist der Patient, das Normale wäre null. Und wir sind da über den Verlauf der Zeit besser geworden und nicht schlechter geworden, was man bei einer Laufzeit von 220 Wochen normalerweise annehmen würde, dass man im besten Falle 2 bis 3 Punkte pro Jahr dazu bekommt. Und wir haben eine Verbesserung hier gezeigt. Das sind die unbehandelten Patienten, die 8 Patienten, die eben auch durch dieses ganze Curriculum gegangen sind und die sind von 17 UPDS-Punkten auf 27,6 in derselben Zeit angestiegen, hatten sonst dieselbe Basisbehandlung und dieselbe Betreuung. Was haben wir also bei dieser Phase 1-Studie herausgefunden? Wir haben keine Sicherheitsbedenken gehabt, wir hatten Lokalreaktionen, aber keine systemischen Reaktionen. Es ist also sicher in der Anwendung und kann anderen Patienten größeren Fallzahlen zugemutet werden. Es induziert eine langanhaltende humorale Immunantwort und die ist spezifisch und selektiv für das aggregierte Alpha-Synuklein. Alpha-Synuklein lagert sich zu Fibrillen zusammen, bildet dann Klumpen. Diese Klumpen heißen dann Lewy-Bodies und sind typisch für den Morbus Parkinson, von Lewy 1903 in Berlin beschrieben. in der Substantia nigra, damals haben Parkinson-Patienten nicht so lang gelebt, dass Lewy-Körperchen in anderen Gehirnteilen aufgetreten werden. Während heute wissen wir, dass diese Ausbreitung, diese Verbreitung eigentlich das ist, was das Fortschreiten des Morbus Parkinson ausmacht, sozusagen eine prion-like Transfektion auf die gesunden Nachbarzellen, die dann eben auch erkranken. Wir haben auch gesehen, dass in den UPDS 1, 2 und vor allen Dingen 3 Scores kein besonderer Anstieg gewesen ist, respektive in der besten Behandlungsgruppe sogar eine Besserung. Kann also zusammenfassend die Safety und Tolerability, also die Fragestellung an Phase 1, ist zu 100% geglückt. Wir haben die Immunantwort bekommen und wir konnten auch boosten und reboosten und wir haben ein insgesamt sehr gutes klinisches Ergebnis gehabt und die Patienten haben einen Vorteil daraus gezogen. Wir warten also gespannt darauf, dass die Finanzierung der Phase-2-Studie möglichst bald starten kann. Es war für das dritte Quartal im heurigen Jahr geplant, aber leider ist da ein bisschen das Covid dazwischen gekommen. Die Sachen sind vorbereitet. Es geht eigentlich nur noch darum, dass wir anfangen können. Und was James Parkinson in seinem Essay of the Shaking Palsy vor 204 Jahren geschrieben hat, ist vielleicht irgendwann einmal durch eine aktive Immunisierung beim Morbus Parkinson möglich, nämlich die Krankheit zu verlangsamen und im besten Fall vielleicht sogar zu stoppen. Bedanken möchte ich mich bei meinem Dream Team, das mich von Anfang an begleitet hat und von dem 50% immer noch mit mir zusammenarbeitet. Also so schlimm kann es mit mir nicht gewesen sein. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar andere Studien mit Multisystematrophie gemacht, ähnliches Setting, Immuntherapie allerdings passiv. Da warten wir jetzt auf die Ergebnisse. Danke vielmals.
Lieber Herr Volz, ich bedanke mich herzlich für diese sophisticated study, die Sie vorgestellt haben. Es ist eine neue Art von Immuntherapie sichtlich, aber können Sie gefühlsmäßig sagen, ob sie wirksam sein wird? In der Phase-1-Studie war ja nicht diese Frage gestellt.
Ja, also man kann sagen, aus den Zahlen heraus sogar im Rahmen der Studie, aber es sind jetzt, der erste Patient ist geimpft worden am 22. Februar 2012. Es sind also schon einige Jahre ins Land gegangen und nach 8, 9, 10 Jahren ändert sich Parkinson durchaus und macht das lange genug, um einen Vergleich zu haben. Ich sehe, wie gesagt, diese 27 Patienten immer noch, ein Großteil von ihnen, und das sind die mit der besten Immunantwort, sind immer noch besser, als ich es eigentlich erwarten würde. Das ist natürlich nicht Wissenschaft, das ist jetzt rein deskriptiv, aber ich habe sehr wohl das Gefühl, dass das so ist. Und im Vergleich dazu, PD03A in der AF11-Studie ist bei weitem nicht so gut gewesen. Das ist auch in den Untersuchungen herausgekommen, vor allen Dingen aber auch im Nachverfolgen der Patienten.
Vielen, vielen Dank. Ich habe nachgeschaut, ob Chats hereingekommen sind. Es sind keine. Ich danke Ihnen vielmals für den Vortrag nochmals.